Gott hat diese Welt unendlich lieb und auch dich. Er ist verrückt vor Liebe nach dir. Und das Schreckliche, was in diese Welt hineingekommen ist, ist, dass der Gegner Gottes versucht hat, diese Beziehung, die wir zu Gott haben, kaputt zu machen. Und damit auch die Beziehung untereinander in schweres Wasser zu bringen. Ich möchte heute und nächsten Sonntag über Beziehungsfähigkeit mit euch nachdenken. Wie kann ich eine gesunde Beziehung finden zu mir selbst, zu meinem Nächsten und zuallererst auch zu Gott? Davon hängt so viel ab. Und ich habe Gott gefragt, was soll ich denn da predigen? Und ich bin an eine Geschichte erinnert worden und ein Vers, den viele von euch kennen, der steht im ersten Kapitel des Buches Rut. Manche kennen den als Trauvers, obwohl er gar nicht von einem Ehepaar handelt, sondern von einem Verhältnis zweier Frauen zueinander. Rut, Kapitel 1, ab Vers 16. Denn wo du hingehst, gehe ich auch hin. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Gott. Mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will auch ich sterben und begraben werden. Jahwe möge dir alles Mögliche antun, aber nur der Tod wird mich von dir trennen. Also das ist natürlich ein toller Trauspruch, gebe ich ehrlich zu. Aber eigentlich ist es ein Wort gesprochen in einer Krisensituation. In einer Krisensituation, wie wir sie ähnlich auch heute erleben, wo Dinge an die Oberfläche kommen, die über Jahre schief lagen, die Schwierigkeiten bereitet haben, die man in normalen Zeiten noch so übertünchen kann. Aber dann kommt es an die Oberfläche. Defizite werden deutlich, aber auch Beziehungsmodelle, die funktionieren, werden deutlich. Was gut versteckt war, kommt jetzt zum Vorschein. Wir haben hier eine solche Krisenzeit vor uns und ich möchte euch die Geschichte erzählen, die hier im Hintergrund ist. Da ist ein Ehepaar mit zwei Söhnen, ein Bauer, Elimelech, und seine Frau Naomi. Und sie leben in Bethlehem und Bethlehem heißt übersetzt Haus des Brotes. Also Speisekammer würden wir heute übersetzen. Ja? Also wo alles drin ist. Ein Ort, wo es sich gut leben lässt. Aber in der Zeit lebte man dort nicht mehr gut, sondern es war eine Hungersnot in Judäa ausgebrochen. Und dieses Ehepaar mit ihren Kindern sagen, hier haben wir keine Chance, und sie machen sich auf ins Ausland. Und sie finden Asyl in Moab. Aus dieser Seite könnte man diesen Text beleuchten, will ich aber heute nicht tun. Und dann sind sie dort, verlassen ihre Heimat und die Söhne finden dort Frauen, zwei Frauen, eine davon ist Ruth und Orpa ist die zweite. Die werden voll in die Familie integriert, in den Glauben mit hineingenommen. Sie erleben, wie sie wirklich eine glückliche Zeit dort in Moab erleben. Es ist wirklich richtig gut. Und es war kein leichter Weg, da einfach ins Ausland zu gehen. Das haben die sich nicht gesucht, wie viele, die zu uns kommen, sich das auch nicht aussuchen. Manche möchten gerne in Syrien bleiben, aber müssen hierher kommen, weil bei ein Kriegsgebiet ist, auch heute noch. Und gerade auch unsere Geschwister im Iran können davon einiges erzählen, wie schwierig es ist, in einer solchen Situation zu leben. Manchmal sind es wie hier wirtschaftliche Faktoren, aber häufig geht es ums nackte Überleben. Auf jeden Fall, nach diesem beschwerlichen Weg kommen sie an, sie werden integriert, sie fühlen sich wohl, eine glückliche Zeit erleben sie. Und dann gibt es eine weitere Krise. Der Mann stirbt und ein Sohn stirbt an Fieber und der andere verunglückt. Und auf einmal sitzen da drei Frauen und sind aufeinander geworfen und merken, wie Not zusammenschweißen kann, wie das Beziehung entweder befördert oder zur Trennung führt. Und es reicht nicht, es kommt noch was anderes dazu. Auf einmal entsteht auch in Moab wieder eine Hungersnot. Den Reichtum, in dem wir leben, hier in Europa, das, was wir für normal halten, ist ja auf dieser Welt auch heute noch nicht normal. Es gibt genügend Länder, wo Hunger noch ist, wo Kinder kein Brot haben und auch keine Erwachsenen das haben. Was tun? Was tut man in einer Situation, wenn auf einmal die Existenz bedroht ist? Und dann kommt noch dazu, dass eine Frau ohne einen Mann an ihrer Seite in der damaligen Zeit völlig rechtlos war, jeglicher Willkür anderer Menschen ausgesetzt, so wie wir das heute auch noch in Indien haben, dort, wo unser Bruder Pravin ganz starke Arbeit auch unter den Witwen macht. Ich habe das gesehen, was das bedeutet. Da kann irgendeiner kommen und kann sagen, das gehört ja gar nicht, das war dein Mann, das nehme ich jetzt. Wir können uns das kaum vorstellen in unserer Kultur. Und in dieser Situation, in dieser Krisensituation zeigt sich, wie beziehungsbefähigt man ist oder nicht. Ob man sich in sein Schneckenhaus zurückzieht, ob man sich selbst bemitleidet und mit der Umwelt nicht mehr klarkommt oder ob man stabil ist. Ob man als Single wirklich durchs Leben kommt oder ob man dann scheitert. Das ist einer der Punkte, wo unsere Beziehungsfähigkeit sehr deutlich erkennbar ist. Wie die fünf Finger an meiner Hand, so habe ich fünf Punkte, die hier in dieser Geschichte ich entdecke, woran sich Beziehungsfähigkeit festmacht. Woran man erkennen kann, dass ein Mensch da hingegen gepolt ist, dass er fähig ist, in Beziehungen zu leben. Das trifft genauso für Paare zu, wie auch für Alleinstehende, ob verwitwet oder noch nicht verheiratet. Das Erste, was ich hier entdecke in dieser Geschichte, ist, da ist eine starke Frau. Naomi, eine Frau, die durch dieses Leid, was sie erlebt, durch diesen Schmerz, durch diese Not nicht zerbricht, sondern sich entscheidet, Ja zu sagen zu ihrem Leben und zu sich als Person. Sie weiß sich geborgen in ihrem Glauben an Gott. Sie weiß sich als von Gott geliebt und erkennt sich als ein solcher Mensch. Ihre Beziehung zu Gott trägt sie durch, weil sie weiß, ich darf im Vaters Schoß sein. Ich darf dort zu Hause sein. Bei Gott habe ich meine Verankerung. Sie ist nicht abhängig von dem, wie es mir geht oder von dem, wie Menschen mich sehen und ob ich in Beziehung lebe. Ich habe in meinem Leben starke Männer und Frauen erlebt, die Singles waren. Und die überhaupt keine Schwierigkeiten hatten damit, dass sie allein durchs Leben gegangen sind, obwohl sie gar nicht allein waren, weil sie in Beziehungen lebten. Sie haben Ja gesagt zu ihrem Körper, Ja gesagt zu ihrer Seele, Ja gesagt zu dem, was Gottes Geist in sie hineingelegt hat. Ich erinnere mich an eine verkrüppelte, behinderte Frau, die ich als Theologiestudent kennenlernen durfte, die in ihrer Gemeinde eine solche Leucht und ein solcher Segen war. Man hätte erwarten können, dass sie jammert über ihre Schmerzen, dass sie keinen Mann gefunden hat, weil sie behindert ist. Nein, nichts. Sondern die Menschen im Ort kamen zu ihr, weil sie mit ihnen betete und weil sie aus einer Kraft heraus lebte, die aus der Geborgenheit in Gott strömte. Versteht ihr, was da wichtig ist? Sie hat Ja gesagt zu ihren Gaben. Sie war nicht defizitorientiert. Sie hat nicht gesagt, ich kann das nicht, sondern sie hat entdeckt, was Gott in sie hineingelegt hat. Und ich glaube, dass das wichtig ist, wenn ich in Beziehungen leben möchte, dass ich erstmal mich selber auch erkenne, dass ich weiß, was ist denn mit mir los? Und das kann ich nicht, indem ich immer mich bemitleide, sondern indem ich in den Schoß des Vaters gehe und das Vaterherz Gottes einfach berühre. Weil er hat Ja zu mir gesagt, er hat dich doch gewollt. Du bist doch nicht auf dieser Erde, weil es irgendein Unglück gab und vielleicht jemand nicht verhütet hat. Du bist doch nicht auf dieser Erde, weil irgendwas schiefgelaufen ist, sondern weil Gott wollte, dass du da bist. Und er hat eine Idee für dein Leben, auch wenn du das vielleicht manchmal gar nicht so spürst. Es ist so schwierig, wenn ich immer auf das schaue, was ich nicht habe. Also ich möchte ja so gerne Schlagzeug spielen, aber ich kann es nicht. Ich habe kein Rhythmusgefühl. Oh, bin ich arm dran. Ja, kann ich mich jetzt ständig bedauern. Bringt mir aber nichts. Ist Quatsch. Ja sagen auch zu den Begrenzungen und Schwächen, die ich habe. Wer meint, keine zu haben, naja, ein paar Jahre später wirst du es erfahren. Wenn Jesus die 10 Gebote zusammenfasst, spricht er vom Doppelgebot der Liebe. Und eigentlich ist es ein Dreifachgebot. Er sagt, du sollst Gott lieben, komplett, und deinen Nächsten, und dich selbst sollst du hassen. Nein, sagt er nicht, sondern wie dich selbst. Du sollst also dich annehmen können, du sollst genauso Ja sagen können zu deinem Leben. Das heißt, unsere Beziehung, dieses Beziehungsdreieck, dass ich zu mir Ja sage, hat auch damit zu tun, dass Gott zu mir Ja gesagt hat. Und wenn du das noch nicht erkannt hast, hör heute hin. Gott sagt Ja zu dir. Selbst mit dem Bockmist, den du geschossen hast, er sagt Ja zu dir. Er rennt dir nach, er geht ans Kreuz. So wertvoll ist dein Leben für Gott, dass er dafür Jesus sendet und stirbt. Er ist gestorben für dich und mich. So wertvoll bist du, so einzigartig, so viel will Gott mit dir anfangen. Jesus gibt sich für dich hin, welch ein Wert. Fang an, das zu respektieren, anzunehmen und zu entdecken, ohne dabei größenwahnsinnig zu werden. Das Erste für die Beziehungsfähigkeit, entscheide dich anzunehmen als ein von Gott Geliebter, den der Vater hinziehen will an sein Herz. Wir haben es heute gehört in der Lobpreiszeit. Das Zweite ist es, Entscheidungen auch zu treffen. Wenn du in Beziehungen lebst, musst du dich entscheiden, wie viel Energie du für welche Beziehung du aufwenden willst. Du kannst nicht alle lieben und mit allen ganz eng sein, sondern du musst entscheiden, was tust du. Ich erlebe manchmal Menschen, die Angst haben, vermeintliche Sicherheiten zu verlassen, um Schritte zu gehen, vorwärts zu gehen, weiterzugehen. Es gibt immer wieder Wegkreuzungen in unserem Leben, wo wir Gabelung, wo wir uns entscheiden müssen, rechts oder links. Und nicht immer steht ein Engel hinter dir und sagt, right side, ja, rechte Seite. Richtige Seite. Und nicht immer gibt es ein Wort vom Herrn direkt in dein Leben. Manchmal musst du einfach die Tippeltappetur gehen und musst da reingehen. Und das ist wichtig, dass ich weiß, wenn Gott in meinem Leben ist, dass er mit mir mitgeht. Man muss sich entscheiden für einen Beruf, für einen Wohnort, für einen Menschen. Und du kannst nicht im Niemandsland bleiben. Es ist manchmal besser, eine Entscheidung zu treffen, selbst wenn es die falsche ist, und Gott zu bitten, einen zu begleiten und einem zu zeigen, was Sache ist. Da entschied sich Naomi wieder, in ihre Heimat Israel zurückzugehen. Sie hat eine klare Entscheidung getroffen, hat gesagt, hier gibt es nichts mehr zu beißen, mein Mann ist tot, ich habe hier keine Perspektive, also gehe ich los. Wie ist sie dazu gekommen? Wie hat sie sich dahingehend orientiert? Was hat dazu beigetragen? Das Erste, was ich festgestellt habe, ist, dass sie ganz klar erkannt hat, was ist meine Situation. Sie hat eine Analyse gemacht, wie sieht es bei mir aus? Ich denke, dass es hilfreich ist, manchmal auch einen Zettel zu nehmen und aufzuschreiben, was ist positiv, was ist negativ, was ist so, wirklich klare Fakten zu haben. Gott hat uns auch einen Verstand gegeben, um ihn zu nutzen. Und das dürfen wir. Kein Beschönigen. Klare Sicht der Rechtsunsicherheit ohne Mann. Der Willkür ausgeliefert. Keine materielle Versorgung. Die Fakten lagen auf dem Tisch. Und dann eben auch die Auswirkung dessen, was Gott tut, wahrnehmen. Sie kriegt mit, Gott ist am Wirken in Judäa. In Bethlehem hat sich Gott zu seinem Volk gestellt. Es gibt wieder was zu futtern. Und da ist die ganz logische Sache, ich schaue nicht auf die Umstände, sondern ich schaue auf Gott. Manchem gefällt das ja, sich so selbst zu bemitleiden und ach, das ist ja so schlecht und mir geht es ja so. Und sie tun einfach den Schritt nicht heraus, ins nächste Zimmer ihres Lebens zu gehen und dort weiterzuleben. Beziehungsfähigkeit hängt damit zusammen, ob ich bereit bin, Entscheidungen auch für mich selber verantwortlich zu treffen. Und nicht zu warten, bis ein anderer für mich entscheidet, möglichst noch per Gottesurteil. Man, im Alten Testament war das eine Möglichkeit. Ich muss dir sagen, wir sind im Neuen Testament. Wir haben den Heiligen Geist. Der kann uns gute Ideen geben. Und er tut es auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Frag ihn doch. Und schau die Sachen an. Und dann geht sie los. Sie lässt das Alte hinter sich. Diesen schönen moabitischen Garten, den sie hatte. Wo aber leider jetzt nichts mehr wuchs. Ich fantasiere. Das steht nicht im Text. Und ich muss mal sagen, sie war ja keine zarte Jungfrau mehr, sondern sie war eine alte Dame. Und wir merken, wenn wir älter werden, dass solche Ortswechsel nicht so angenehm sind. Jetzt sage ich was, es ist uns damals gar nicht so leicht gefallen, nach Schneeberg zu ziehen. Wir waren so viel im Umziehen begriffen, dass wir eigentlich es satt hatten, weiter umzuziehen. Und jetzt sind wir noch 10 Jahre älter, da fällt es einem noch schwerer. Aber wenn ich etwas klar weiß, wenn ich wirklich weiß, dass ich dahin zu gehen habe, dann gehe ich dahin, dann ist das klar. Man darf auch nicht nur die Möglichkeit erträumen. Ich muss bereit sein, Gewohntes und Bekanntes aufzugeben, wenn ich wirklich den Weg Gottes gehen will in meinem Leben. Und vielleicht hörst du heute zu und hast eine Antwort erwartet von Gott, vielleicht ist sie das, dass du wirklich losgehen sollst. Pantoffeln aus, Straßenschuhe an und los geht's. Und dann tut sie etwas, was mich erstaunt. Sie zieht noch ihre beiden Schwiegertöchter mit. Alle 3 sind nur Singles, Witwen, und dennoch sind sie nicht allein. Auch hier ist etwas deutlich. Man kann in einer Krisensituation sich noch stärker abkapseln oder man kann die Beziehung, in der man lebt, noch stabilisieren. Und wenn man hier diese Beziehung sich anguckt, dann merkt man, wie stark die sind, wie die zusammenstehen, wie da eine innere Verbindung entstanden ist, wie da so viel Gutes und so viel Positives in dieser Dreierschaft da ist. Sie teilen das Leid, sie teilen den Schmerz und es fällt ihnen auch schwer, sich zu trennen. Beziehungsfähigkeit bedeutet Ja sagen zu sich selbst. Beziehungsfähigkeit bedeutet, Entscheidungen zu treffen. Beziehungsfähigkeit bedeutet aber auch, sich mitteilen zu können, zu sagen, wie es einem geht, wo man sich befindet. Die spielen hier nicht heile Welt und sagen, es wird schon alles gut und ja, warten wir mal ein bisschen. Ja, vielleicht kommt da irgend so ein reicher Mann oder wir gewinnen im Lotto. Ach, das spielen wir ja nicht. Okay, gut. Ja. In diesem Text, in dieser Geschichte, wenn ihr die lest, in Rut 1, da sind so viele Emotionen, da ist so viel Leidenschaft, da ist so viel Schmerz, aber auch Beziehungsstärke und das teilen die einander mit. Die verstecken sich nicht. Trotz Singles sein kein einsamer Wolf sein, der durch die Prärie jagt, sondern gelebte Gemeinschaft ohne Partnerschaft. Das ist möglich. Das leben ganz viele. Ich habe es lange nicht gemacht, als ich im Kloster war, aber eine Zeit lang, ich denke darüber nach, es wieder zu tun, eine Zeit lang bin ich regelmäßig einmal im Jahr so 3-4 Tage im Kloster gewesen. Und dort habe ich Mönche erlebt, evangelische waren es in der Regel, von Petersberg, die wirklich gelebt haben als Singles, aber in einer Beziehungsstärke, das hat mich immer beeindruckt. Wenn ich dort war, wenn wir miteinander das Wort gelesen haben, gebetet haben, gesungen haben, welch eine Kraft da herauskommt, weil sie teilten das Leben und sie sprachen auch von Dingen, die wichtig sind. Wir als Pastoren in Sachsen haben seit ungefähr 20 Jahren Supervision. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber man guckt dann so auf den Kollegen und denkt, oh, ist der super, ist der gut, wie der das hinkriegt mit seiner Gemeinde, so erfolgreich und so toll. Und du bist begeistert von ihm und schaust zu ihm auf und denkst, so müsstest du sein. Und dann sitzt er neben dir in der Supervisionsgruppe und erzählt eine Geschichte, was ihm Not macht. Und du denkst, oh, weia, der sitzt im selben Schiff wie ich auch, der rudert auch. Der hat auch den Gegenwind, der weiß um die Dinge. Du merkst, wie wir nicht mehr untereinander uns etwas vormachen müssen, sondern du erzählst einfach und du betest füreinander und du stehst zusammen. Selbst wenn der theologisch ein bisschen auf einer anderen Wellenlänge als du schwimmst, das spielt keine Rolle, weil du Jesus liebst und ihn erkennen lernst. Ich glaube, dass wir viel stärker in unserer Zeit lernen müssen, über das auch zu reden, was uns nicht gelingt. Und ich habe, wenn ich so mit Geschwistern zu tun habe, manchmal denke ich, sag doch ein bisschen mehr von dir. Mach doch ein bisschen mehr dein Leben auf. Klar ist die Gefahr da, dass man dich verletzt. Aber nur so kommen wir vorwärts. Sich mitteilen können. Und Beziehung, das ist das vierte. Beziehungsfähigkeit bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Naomi übernimmt Verantwortung für ihre Schwiegertöchter. Die lässt die nicht einfach und sagt, Abmarsch zu euren, zu Mutti und Papa, sondern wir leben in einer Gemeinschaft. Sie sucht nicht nur nach einer Lösung für sich, sondern auch für die anderen. Ihre Schwiegertöchter, sie will sie versorgt wissen. Ich erlebe das in einer durch Narzissmus verstärkt geprägten Gesellschaft und Gemeinschaft. Das scheint momentan so im Weltbereich, aber auch in unserem Land, immer stärker eine Krankheit zu sein, die ich auch als etwas bezeichnen möchte, wo der Gegner Gottes versucht, die Menschen zu trennen. Jeder guckt nur noch auf sich und seine Meinung ist richtig. Man hört dem anderen gar nicht mehr zu, er erlebt das ja alles. In einer durch Narzissmus immer wieder stärker werdenden Gesellschaft ist es ganz wichtig, dass wir als Christen empathisch leben, dass wir wahrnehmen, was der andere empfindet, was er sieht, was seine Sicht der Dinge ist. Dass wir es lernen, nicht nur bei uns selbst zu bleiben, sondern auch andere in den Blick zu haben. Empathie, die das Fremde wahrnehmen und als Bereicherung empfinden. Die Jugend wird immer schlimmer. Ihr wisst, dass das schon vor über 2000 Jahren gesagt worden ist. Aber es stimmt nicht. Sie ist nur anders. Spritziger. Und die Alten werden immer, also diese Pauschalisierung, oder die Fremden, der Ausländer. Dann hat man gar nicht mit dem einen geredet, sondern hat mit dem anderen geredet. Dieses, ich habe ein Empfinden dafür, was Menschen bewegt. Interessant ist, dass das Wort Rut übersetzt Freundin heißt. Vom Hebräischen her. Das heißt, hier ist eine Beziehung zwischen zwei Frauen, die von einer ganz starken Beziehung und Freundschaft geprägt ist. Ein Wort, was Beziehungsfähigkeit ausdrückt. Habe ich Verantwortung für andere? Sehe ich ihr Leben oder sehe ich nur meinen Erfolg, mein Vorwärtskommen, das, was ich für richtig und wichtig halte. Hier, glaube ich, wird sich in Zukunft auch entscheiden, wie die Gesellschaft, wie auch die Kirche weiter nach vorne geht, welche Rolle sie in dieser Welt spielen kann. Und Jesus war massiv empathisch. Jesus hat gefragt, was willst du, dass ich hier tun soll? Was ist da? Wie ist das? Bis dahin, dass er gelernt hat, dass auch Gott einer kananäischen Frau helfen will, die man nicht mochte damals. Das fünfte, Beziehungsfähigkeit ist dem anderen Freiheit in seinen Entscheidungen und in seiner Entwicklung zu ermöglichen. Zweimal im Text gibt Naomi ihren Schwiegertöchtern die Möglichkeit, sie auf ihrem Weg zu verlassen. Sie respektiert die Freiheit der Entscheidung des anderen und sie ermöglicht sie sogar. Ich weiß, das fällt uns als Eltern manchmal ganz schön schwer, wenn die Kinder auf einmal so komische Wege gehen und du dann denkst, na, geht das gut? Wird das so sein? Nein, es muss nicht nach ihrer Pfeife getanzt werden. Es muss auch nicht nach deiner Pfeife getanzt werden. Beziehungsfähig ist der, der anderen die Möglichkeit lässt, seinen Weg mit Gott zu gehen und nicht zu sagen, so ist es. Alles bestimmen wollen ist Herrschsucht. Und dagegen spricht sich die Bibel nicht nur bei Frauen aus, sondern auch bei Männern. Bei Frauen dezidierter, ja, aber auch bei Männern. Und das gibt es ganz stark im christlichen Outfit. Das ist so schön fromm verbrämt. Ich habe dafür eine Antenne und ich hasse es, weil es dem anderen vorschreibt, was Gott mit ihm zu gehen hat für einen Weg. Und das ist hier in der Geschichte nicht drin. Hier wird ganz deutlich, Naomi hat eine Größe, dass sie es erträgt und sogar anbietet. Ihr dürft nach Hause gehen zu euren Eltern. Aber ihr dürft auch mitkommen. Beides ist möglich. Ja, Ihr dürft entscheiden, prüft euer Herz. Und dann wird auch nicht die Entscheidung gewertet, dass eben die eine sich entscheidet, ich gehe wieder zurück und die andere sagt, ich komme mit. Da wird nicht gesagt, das eine ist die bessere und das andere ist die schlechtere. Da wird nicht irgendein Kommentar dran gemacht, sondern es wird stehen gelassen. Loslassen gehört dazu. Freigeben und füreinander beten. Ruth entscheidet sich, ihre Heimat zu verlassen. Jede Entscheidung, die ich treffe, hat auch immer damit zu tun, dass ich etwas weglassen muss, weggeben, loslassen muss. Das ist so. Das ist aber Kern des ganzen Geschehens hier. Um Neues zu finden. Der Ausbruch von Ruth gegenüber ihrer Schwiegermutter Naomi ist bemerkenswert. Er ist zugleich ein ganz starkes Zeichen von Liebe, Loyalität und Treue. Das sind zwei Frauen, die sich miteinander vor Gott verbinden. In einer Beziehung, die beide befähigt, auch dann weiter zu leben und die auch Ruth befähigt, in eine neue Beziehung mit einem Mann zu gehen. Weil sie es gelernt hat, sich an dieser Stelle so in die Beziehungsfähigkeit hineinzubegeben. Und sie lernt dabei, die Führung Gottes in ihrem Leben zu entdecken. Die Beziehungsfähigkeit, die sich auch in der Beziehung zu Gott ausdrückt, lässt eine Linie entstehen, eine Segenslinie, die dann über David bis auf Jesus hinausreicht. Durch dieses Verhalten wird Heilsgeschichte geschrieben. Gott schreibt Geschichte, wo wir es lernen, uns selbst anzunehmen als geliebte Kinder und Geschöpfe Gottes, wo wir es lernen, den anderen als Nächsten zu lieben, indem wir ihn respektieren, seine Entscheidung respektieren und bereit sind, ihn auch ziehen zu lassen, selbst wenn wir nicht alles verstehen. Und sie zeigt sich, wo wir hineinfinden in dieses neue Bündnis mit Gott, was uns durch Christus geschenkt ist. Und das werden wir nachher gleich im Abendmahl feiern. Jesus hat uns den Weg freigemacht zum Vater und damit den Weg zum Nächsten und auch zu uns selbst. Ich wünsche euch, dass ihr Geschmack bekommen habt heute in dieser Predigt, einfach euch mal heute Abend vor den Spiegel zu stellen, euch anzuschauen und sagen, ist dir gelungen, Gott? Spitze. Hey, ja, da gibt es auch ein paar Stellen, an denen musst du noch ein bisschen arbeiten, aber so im Großen und Ganzen, die Grundsubstanz ist gut. Ich danke dir, Herr. Nicht, dass ich so gut bin, sondern dass du mich liebst und mich gemacht hast. Und ich sage ja zu mir. Und ich sage ja zu den Menschen, die du mir zur Seite stellst, auch wenn die manchmal schwierig sind. Und ich freue mich an dir, Vater, denn ich darf immer wieder in deinen Schoß zurückgehen. Amen.